Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Wohin bewegt sich eigentlich die Beratung im 21. Jahrhundert? Um diese Frage soll es in der folgenden Episode meines Podcasts gehen. In seinem 2016 erschienenen Buch »Was soll ich tun? Eine Geschichte der Beratung« beschreibt Heiko Wandhoff gegen Ende die Gegenwart der Beratung und sagt so wunderbar, die digitale Revolution hat gerade erst begonnen. So sehe ich es auch, und wenn man sich die aktuelle Situation unter den Vorzeichen der Corona-Krise anschaut, bekommt das Ganze natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung, denn Digitalisierung beginnt bei uns ja gerade richtig durch die Decke zu gehen in Sachen Beratung, da es momentan für viele die einzige Form ist, überhaupt Beratung anbieten zu können. Und er beschreibt es in seinem Buch dann ganz schön gegen Ende und sagt, naja, es ist davon auszugehen, dass eigentlich in Zukunft die Online-Beratung oder andere Formen von E-Beratung eine Ergänzung als eher ein Ersatz zum persönlichen Beratungsgespräch zu denken ist. Und damit spricht er etwas an, was auch schon 2008 Frank Nestmann gesagt hat, nämlich, dass Beratung künftig auch immer häufiger im Wechsel von Face-to-Face und Online stattfinden wird. Er hat damals im Prinzip schon das Konzept von Blended Counseling angedeutet, und das ist das, worüber ich heute sprechen möchte. Blended Counseling bedeutet zunächst einmal nichts anderes, um es ganz einfach auch zu formulieren, als die systematische Verknüpfung unterschiedlichster Beratungsformen des Präsenzberatens und des Distanzberatens. Also, wie kann ich telefonische Beratungskontakte mit Face-to-Face-Beratungskontakten, mit Mail-Beratungskontakten und so weiter so kombinieren und so sinnvoll matchen, dass ein Beratungsprozess möglichst zielführend, vor allen Dingen aus Perspektive der ratsuchenden Person, gestaltet werden kann. Jetzt muss man zu Beginn vielleicht noch mal kurz darauf schauen, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Und zwar jetzt unabhängig von der Corona-Krise und der Situation, dass wir jetzt alle gerade sehr viel digital machen, von zu Hause arbeiten, sehr auf die digitalen Medien und das Internet angewiesen sind, um den Kontakt zur Außenwelt zu halten, um den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen zu halten, um überhaupt arbeitsfähig zu sein und so weiter. Das ist natürlich die Situation, die sich jetzt ganz aktuell darstellt. Aber auch schon davor haben wir in einer Welt gelebt, die sehr stark durch digitale Medien oder überhaupt durch Medien durchdrungen war, also eine mediatisierte Gesellschaft. Und wenn man sich dazu auch einmal die Entwicklungsstudien der ARD-ZDF-Online-Studie anschaut, die zeigen es relativ deutlich, wie in den letzten Jahren überhaupt die Nutzung des Internets und der digitalen Medien immer weiter ansteigt und auch inzwischen wirklich alle Bevölkerungsgruppen mehr oder weniger komplett durchdrungen hat. Online-Beratung ist ja nichts besonders Neues mehr, wenn man es sich mal ganz genau anschaut. Also zumindest 1995 hat die Telefonseelsorge so als erster großer Träger mit Online-Beratung angefangen und hat die Mail-Beratung und später auch eine Chat-Beratung etabliert. Und weitere Träger sind dann in den folgenden Jahren dazugekommen und haben ebenfalls angefangen, online zu beraten. Gleichwohl war die Idee von Online-Beratung gerade in den ersten Anfangsjahren, dass Online-Beratung vor allen Dingen eine ganz anonyme Form der Beratung darstellt und eher ja entweder als Ergänzung zu anderen Beratungsformen oder wirklich auch als alleinstehende Beratungsform gedacht wurde. Das heißt, es gab weniger oder fast gar nicht die Idee, dass man mit Online-Beratung zum Beispiel beginnt und dann vielleicht aber in eine Face-to-Face-Beratung wechselt oder in ein Telefonat. Das heißt, die Idee von Online-Beratung war wirklich so anonym wie möglich, vor allem textbasiert auch zu beraten, also auch Themen wie Videoberatung waren zu der Zeit noch gar nicht gefragt, sondern wirklich eine ganz anonyme Form der Beratung, die schriftlich stattfindet und die ja neben den anderen Formen der Beratung steht. Und häufig in diesem Zusammenhang ja auch mit einer Wertung belegt wurde, im Sinne von Online-Beratung, ja, das ist ja ganz schön, aber die richtige Beratung, die machen wir dann doch in der Beratungsstelle, denn um wirklich beraten zu können, da müssen wir uns sehen, da muss ich jemanden einschätzen können anhand seiner Gestik und Mimik, da muss ich auch überhaupt erst auf das, was er mir anbietet, reagieren können. Und wir wissen natürlich auch, dass in diesem direkten Kontakt ganz, ganz viel passiert und ganz viel an Körpersignalen und so weiter abgelesen wird, auch ganz viel Beziehungsaufbau und Beziehungsgestaltung über diesen Weg oder über diese Kanäle Kanäle gestaltet wird. Das ist natürlich in der Online-Beratung nicht der Fall. Wenngleich kann ich ja auch online über Text ganz viel Beziehungsgestaltung und vor allen Dingen auch ganz viel gute Beratung leisten. Das haben viele, viele Beratungsanbieterinnen und Anbieter in der sozialen Arbeit in den letzten Jahren gezeigt. Und insofern brauchen wir diese Frage, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Es geht nicht darum, ob Online-Beratung sinnvoll ist oder ob sie wirkt oder nicht wirkt. Das ist mit der Wirkung in Sachen Beratung ja sowieso immer so eine Sache. Wer misst das eigentlich und wie kann man das eigentlich messen? Aber es gibt nicht ohne Grund schon seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Online-Beratungsangebote, die es auch schaffen, komplett Online-Beratungssequenzen abzubilden. Jetzt wandelt sich aber etwas und ich will, wie gesagt, gar nicht das Thema Corona so sehr da in den Mittelpunkt rücken, deshalb schiebe ich es jetzt an der Stelle auch ein bisschen zur Seite, sondern es geht wirklich darum zu gucken, wohin bewegt sich denn die Online-Beratung in den letzten Jahren. Der Begriff Blended Counseling ist eigentlich in der Publizistik erst so Anfang 2011 etwa aufgetaucht. Da gab es eine wunderbare Masterarbeit von der Stefanie Weiß, die genau über dieses Thema mal sich Gedanken gemacht hat, nämlich wie kann denn Beratung online und offline systematisch miteinander kombiniert werden. Und dann gab es einige Artikel dazu und einige eher erfahrungsbasierte Berichte, wie denn auch Beratung online und offline miteinander kombiniert stattfinden kann. Und da ist zu erkennen, dass häufig die Idee auch von diesen Formen von Blended Counseling, der Begriff wurde da dann auch eingeführt, dass diese Formen häufig die Idee hatten, es geht online los und dann wechseln wir in die Face-to-Face-Beratung. Dass online sozusagen die Tür zum Offline-Beraten ist und den Klientinnen und Klienten vielleicht einen Einstieg, einen sanften Einstieg, auch einen zunächst anonymen Einstieg in die Beratung schaffen kann. Dass es also gelingt, über diesen Kanal des Schreibens, denn so wurde Online-Beratung zu der Zeit ja vor allen Dingen verstanden, dass es also gelingt, über diesen schreibenden Kanal Vertrauen aufzubauen, Beziehung aufzubauen und somit den Weg in die Beratung vor Ort auch zu erleichtern und zu ermöglichen und einen Übergang zu schaffen, der es sozusagen für Ratsuchende leichter macht als der Kaltstart in der Face-to-Face-Beratung. Diese Idee ist ja auch nach wie vor richtig und das sehen wir auch an vielen Statistiken und Zahlen, die Beratungseinrichtungen unterschiedlichster Natur veröffentlichen, dass sie eben beschreiben, wir haben oft Klientinnen und Klienten, die melden sich zunächst in der Online-Beratung und dann kommen sie vielleicht zu uns auch in die Face-to-Face-Beratung. Das trifft vor allen Dingen auf Beratungsthemen oder Beratungsfelder zu, in denen es sehr schambesetzt zugeht, also Gewaltthematiken, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Das sind häufig Themen, wo die Ratsuchenden vielleicht dann über den Online-Kontakt in den Face-to-Face-Kontakt schaffen. Jetzt sage ich immer, sie schaffen es. Und ich frage mich an der Stelle auch immer, ist das notwendig? Ist es auch das, was die Ratsuchenden überhaupt wollen? Oder ist es eben das, was wir als Beratende vielleicht initiieren, dass wir dann doch an irgendeiner Stelle des Beratungsprozesses fragen oder sogar vorschlagen, komm doch mal zu mir in die Beratung vor Ort. Ich glaube, uns muss klar sein, dass das eine Intervention ist. Wir lösen damit etwas aus, wir sagen damit ja auch etwas. Jetzt müssen wir das Setting wechseln, jetzt musst du doch zu mir kommen. Das wird ja auch manchmal so von den Beratenden sogar vielleicht explizit oder implizit beschrieben. Dass so ein Satz in der Beratung dann plötzlich auftaucht, schriftlich, der da lautet, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns jetzt mal treffen würden. Oder vielleicht trauen sie sich ja jetzt auch mal vorbeizuschauen. Und mit dieser Frage oder mit diesem Vorschlag löse ich ja auf der anderen Seite etwas aus und das ist, glaube ich, etwas, was ich berücksichtigen muss und was mir klar sein muss und wo ich als Beraterin immer ganz genau prüfen muss, warum schlage ich das vor und warum schlage ich es jetzt vor und was ist denn meine Idee dahinter, was ist meine Hypothese, was sich dann auch an der Beratung, wenn wir uns tatsächlich face-to-face treffen würden, was sich dann vielleicht verändern würde, was sich, vielleicht bewerten wir das auch mal, verbessern würde, das, glaube ich, ist ganz wichtig zu hinterfragen. Das ist jetzt sozusagen die Anfangszeit von Blended Counseling, also die Idee vor allen Dingen, dass aus einer Online-Beratung eine Offline-Präsenzberatung wird. Das ist aber eigentlich nicht Blended Counseling. Blended Counseling ist nämlich mehr. Blended Counseling meint letztendlich wirklich zu schauen, an welcher Stelle im Beratungsprozess, und der kann ja auch unterschiedlich begonnen haben, der kann ja auch offline in der Präsenz begonnen haben, an welcher Stelle nutze ich welche Medien, um einen Beratungsprozess, um ein Beratungsgespräch zu gestalten. Und dabei geht es ja manchmal um pragmatische Fragestellungen. Also es gibt ja durchaus auch Klientinnen und Klienten, für die ist es sehr schwierig, in die Beratungsstelle zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, weil die Anfahrtswege sehr lang sind, sei es, weil sie zum Beispiel als pflegende Angehörige zu Hause sind oder einfach aus anderen Gründen nicht unbedingt die Kapazitäten und Möglichkeiten haben, regelmäßig in die Beratungsstelle vor Ort zu fahren. Denen kann ich natürlich anbieten, schreib mir doch zwischendrin oder wir telefonieren einfach mal. Das ist natürlich auch eher so eine pragmatische Lösung, um zu sagen, okay, die Rahmenbedingungen sind nicht wirklich gegeben, also biete ich mal an, dass es eine andere Form des Kontaktes gibt. Auch das ist noch nicht wirklich Blended Counseling, denn es geht dabei eben, wie gesagt, eher darum, etwas organisatorisch zu gestalten und weniger zu schauen, ist jetzt ein Moment, wo vielleicht das Schreiben besonders wertvoll wäre. Und das, wie gesagt, um jetzt den Begriff ein bisschen zu schärfen und präzisieren, ist das, was Blended Counseling eigentlich meint, nämlich zu schauen, wie kann ich jetzt ganz gezielt einen Settingwechsel und die Nutzung eines ganz bestimmten Kommunikationskanals dafür einsetzen, um in der Beratung ja etwas zu bewegen, etwas zu initiieren, einen Impuls zu setzen, vielleicht auch die Geschwindigkeit einmal rauszunehmen, eine andere Form der Reflexion anzubieten und so weiter. Denn es ist natürlich klar, im Gespräch passieren ganz bestimmte Dinge, sind in der Regel sehr dialogisch miteinander in Kontakt, wir haben als Beraterin die Möglichkeit, direkt nachzufragen und das Gespräch auch sehr stark zu steuern, wohingegen natürlich bei einer Mail die Autonomie ganz, ganz stark bei den Ratsuchenden liegt. Die entscheiden ja, was sie uns schreiben, wie viel sie schreiben, auf welche Fragen sie eingehen oder auch nicht eingehen und weiteres. Und insofern könnte ein Indikator, um einen Settingwechsel vorzunehmen, zum Beispiel folgender sein. Wir stellen uns einfach die Situation vor, eine ratsuchende Person ist in der Beratungsstelle und wir merken, es fällt ihr sehr schwer, über Dinge zu sprechen. Bei manchen Themen kann sie vielleicht ein bisschen sprudeln und erzählen, aber immer wenn wir so an ein ganz bestimmtes Thema kommen, wo ich als Beraterin vielleicht den Eindruck habe, das könnte wichtig sein oder mir die ratsuchende Person auch signalisiert, das könnte wichtig sein, da stockt's vielleicht. Und jetzt wäre es genau da eine Möglichkeit, eben zu sagen, ich merke, es fällt Ihnen schwer, darüber zu sprechen. Wissen Sie was? Sie könnten mir auch schreiben. Und dann das Angebot zu machen, eine E-Mail zu schreiben oder sich vielleicht dann auch in einem Chat zu treffen und miteinander weiter dialogisch in Kontakt zu sein, aber mit einem gewissen Abstand und eben mit der Schriftlichkeit, die ja doch in der eigenen Reflexion nochmal was anderes auslöst, als das, was im Gespräch stattfindet. Schreiben Sie es mir auf. Das ist eine Intervention, die in der Beratung ja gar nicht so neu ist. Als wir sozusagen noch nicht in einer digitalen Welt gelebt hatten und noch nicht die Möglichkeiten hatten, über Computerkommunikation, computervermittelte Kommunikation Beratung auch zu gestalten, ist ja genau das häufig passiert, dass Beraterinnen und Berater oder TherapeutInnen ihren Ratsuchenden, ihren Klientinnen vorgeschlagen haben, schreibe es mir halt auf. Und dann wurde es eben mit Zettel und Stift auf Papier gebracht und vielleicht zur nächsten Sitzung mitgebracht oder vielleicht auch einfach bei der nächsten Sitzung in der Hosentasche gelassen, aber es wurde dann wieder drüber gesprochen. Das, was jetzt spannend an Blended Counseling ist, ist, dass ich da eben auch die Möglichkeit habe, methodisch ganz neu zu arbeiten. Denn ich kann genau das tun. Ich kann sagen, schreiben Sie es mir doch mal auf und schicken Sie es mir. Und in der nächsten Sitzung, wenn wir uns treffen, sprechen wir darüber. Und vielleicht sprechen wir in der nächsten Sitzung dann gar nicht erstmal so sehr über den Inhalt des Geschriebenen, sondern reflektieren mal über den Schreibprozess. Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie es niedergeschrieben haben? Was haben Sie dabei empfunden? Und wenn die Klientin dann vielleicht sagt, ja, ich habe gemerkt, das war sehr schwer, aber je länger ich drüber geschrieben habe, desto mehr habe ich auch gespürt, es fällt eine Last von mir ab. Da kann ich ja nachfragen und sagen, was war denn das für eine Last? Wie fühlt es sich denn jetzt an? Und das Schreiben dann auch als Ressource zu nutzen und zu sagen, Mensch, wenn Ihnen das gut tut, das niederzuschreiben und Sie stellen beim Schreiben fest, da fällt eine Last von mir ab, dann ist das doch vielleicht was, was Sie zukünftig für sich auch etablieren könnten. Und dann muss es gar nicht mehr als Online-Beratung geschehen, sondern dann kann das ja auch etwas sein wie ein Tagebuch, das ich nutze, um mir Dinge von der Seele zu schreiben. Auch das ist ja ein Begriff, den wir ganz häufig kennen und nutzen. Also Blended Counseling wirklich zur Gestaltung von Beratungsprozessen zu verstehen und weniger als Eingangstür in die Beratung oder auch als Ende sozusagen einer Beratung, denn das ist auch eine Vorstellung von Blended Counseling, die häufig genutzt wird zu sagen, naja, nach einem Beratungsprozess, wenn es dann so ans Ende rangeht, dann biete ich vielleicht den Klientinnen und Klienten an, mir bei Bedarf auch hier und da nochmal eine E-Mail zu schreiben. Auch das ist irgendwie Blended Counseling, aber wie gesagt, ich glaube, es wird deutlich, Blended Counseling meint eigentlich wirklich diesen Aspekt, die Beratung so zu gestalten, dass ich unterschiedlichste Medien dafür nutze. Und als Beraterin habe ich ja immer den Steuerungsfokus und habe das Thema der Steuerung in der Hand und entscheide, wann biete ich was an, wann setze ich was ein, immer mit der Reflexion darüber, was für eine Intervention ist das jetzt, was löst das vielleicht bei der ratsuchenden Person aus, was möchte ich auch vielleicht ganz bewusst auslösen und dann auch natürlich zu reflektieren miteinander, ist das gelungen oder was ist da passiert bei diesem Prozess des Aushandels und des anderen Kommunizierens. Jetzt will ich mal ein bisschen von dem methodischen Aspekt von Blended Counseling weg hin zu eher einem organisatorischen Aspekt. Wenn wir Blended Counseling anbieten und sagen, okay, es gibt wirklich hybride Beratungsangebote in Zukunft, dann heißt das natürlich was für die Qualifizierung und Ausbildung der Beratenden und es heißt auch was für die organisatorischen Strukturen der Beratungseinrichtung und das muss mit berücksichtigt werden, denn sonst kann Blended Counseling nicht gelingen. Das heißt, in Zukunft müssen alle alles können. Das sage ich schon seit vielen Jahren und die Zukunft ist jetzt gerade heute und ich sehe, es können noch nicht alle alles und insofern haben wir da noch viel zu tun. Das heißt, es muss eigentlich selbstverständlich sein, dass alle beratenden Berufe in Zukunft in der Lage sind, Beratung über ganz unterschiedliche Kanäle anzubieten. Und an der Stelle zitiere ich immer ganz gerne den Joachim Wenzel, der in seinem Buch Wandel der Beratung durch neue Medien im Jahr 2013, und das ist ja auch schon einige Jahre her, ein ganz schönes Bild angeboten hat und gesagt hat, wenn es uns gelingt, Beratung eben nicht als Gespräch zu definieren und diese Mündlichkeit des Gesprächs in den Mittelpunkt unseres Beratungsverständnisses zu rücken, sondern Beratung als Kommunikationsprozess zu definieren, dann können wir Fragen der Medienbildung ganz neu diskutieren. Das heißt, es steht Kommunikation und nicht Gespräch im Mittelpunkt, also nicht unbedingt Mündlichkeit, denn ein Gespräch findet immer mündlich statt, sondern wir kommunizieren miteinander. Und Kommunikation kann ich ganz unterschiedlich medial vermittelt realisieren. Ich kann das mündlich machen, indem ich ein Gespräch führe. Ich kann das schriftlich machen, indem ich einen Text schreibe. Ich kann das fernmündlich machen, indem ich telefoniere und so weiter und so fort. Ich kann es ja auch mit Skulpturarbeit machen, mit Symbolen und so weiter. Auch das ist eine Form der Kommunikation, die aber eben dann nicht mündlich unbedingt stattfindet. Und das heißt, diese Idee, jetzt dahin zu kommen, alle müssen alles können, das heißt, alle müssen so qualifiziert sein, dass es ihnen grundsätzlich möglich ist, über die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle eine gute Beratung anzubieten. Und was gute Beratung ist, entscheiden natürlich immer die Ratsuchenden in letzter Instanz. Aber es geht natürlich darum, dass ich für diese unterschiedlichen Kommunikationswege ganz unterschiedliche Kompetenzen brauche. In der Mündlichkeit muss ich in der Lage sein, das Gespräch so zu gestalten, dass sich jemand bei mir wohlfühlt, dass er ankommt. Ich muss in der Lage sein, Hypothesen zu bilden und die dann auch zu verfachlichen und anzubieten. Und wenn ich das jetzt schriftlich tue, muss ich doch ein paar andere Kompetenzen besitzen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, zum Beispiel all das, was jetzt wegfällt durch die Kanalreduktion, also Gestik, Mimik, das, was sonst so nebenbei einfach geschieht im Gespräch, das muss ich jetzt schriftlich vermitteln. Und das ist schon eine hohe Anforderung. Also wie gelingt es, Dinge so zu beschreiben, dass sie bei den Ratsuchenden ankommen? Docken. Also, das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt von gelingendem Blended Counseling ist eben eine Ausstattung zu schaffen, die die Kompetenzen der Beratenden betrifft. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, Beratung über unterschiedliche Wege anzubieten und dafür müssen wir sie qualifizieren und ausbilden. Und das muss schon in der Hochschule beginnen, in der sozialen Arbeit, in den Studiengängen muss ich das durchsetzen und später eben auch in den Beratungsqualifikationen, die dann entsprechende Beratungsansätze oder entsprechende Beratungshaltungen nochmal vermitteln. Auch da müssen mediale Kommunikationskanäle einen Platz finden und ganz selbstverständlich sein. Ein anderer Aspekt von Blended Counseling ist dann eher die organisatorische Perspektive. Wenn alle alles können, müssen sie natürlich auch in der Lage sein, das technisch umzusetzen. Und damit meine ich gar nicht so sehr die technischen Kompetenzen, dass man weiß, wie man vernünftig einen Computer bedient und wie man die Software für die Online-Beratung nutzt, sondern ich muss erstmal diese Ressourcen und Ausstattung schaffen. Das heißt, die Beratungseinrichtungen müssen eigentlich vorhalten, dass es entsprechende Internetverbindungen gibt, dass es entsprechende Hardware gibt, dass es entsprechende Software gibt und die Rahmenbedingungen organisatorisch so gestaltet sind, dass diese Personen dann auch entsprechend über die Kanäle anbieten können, was eben gerade gefordert ist. Und das ist, klingt banal, aber das ist tatsächlich ja häufig ein Problem. Es gibt noch sehr viele Beratungsstellen, die noch keine vernünftigen Internetanbindungen haben oder sehr alte Hardware da rumstehen haben, die eigentlich nicht das möglich macht, was möglich sein sollte. Und da sind wir ganz schnell noch beim Thema Videokommunikation, was ich an der Stelle dann doch mal anspreche. Denn unter den Aspekten von Corona, die sich gerade so tun, erleben wir ja gerade einen Boom in der Videoberatung. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, inwieweit sich das halten wird und wenn wir wieder sozusagen zum normalen Leben irgendwann mal zurückkehren, inwieweit Videoberatung auch weiterhin einen so großen Stellenwert bekommen wird. Denn natürlich ist das jetzt richtig und wichtig und interessant, das zu machen und ich finde es auch toll, das ist gar keine Frage. Gleichwohl dürfen wir nicht vergessen, dass wir jetzt mit der Videoberatung ganz viele Menschen ausschließen, für die das eben kein Kanal ist oder die sich nicht vorstellen können, sich vor der Kamera zu zeigen oder sich da auch sehr unwohl fühlen. Und insofern möchte ich an der Stelle auch nochmal für die schriftliche Online-Beratung ganz, ganz deutlich eine Lanze brechen. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen bei einigen der großen Online-Beratungseinrichtungen, die ja im psychosozialen Bereich Online-Beratung schriftlich textbasiert anbieten, anschaut, sieht man, dass bei sehr, sehr vielen die Fallzahlen auch gerade sehr weit nach oben schnellen und insofern gibt es also auch eine starke Nachfrage nach schriftlicher Beratung. Das nur an der Stelle als Einwurf. Aber wenn man dann tatsächlich Videoberatung macht, braucht man halt spätestens dann wirklich eine entsprechende Ausstattung. Das heißt, man braucht Kameras, man braucht gute Mikrofone, man braucht eine unheimlich gute Internetleitung, man braucht LAN-Kabel und so weiter, damit das vernünftig funktionieren kann. Das heißt, es braucht eine gute technische Ausstattung und dazu kommt eben auch dann der Aspekt der Qualitätssicherung und der Organisation. Also das Ganze kostet Geld, insofern muss ich dafür Mittel bereitstellen und dann auch einsetzen, so dass es wirklich sinnvoll ist. Das ist natürlich eine Frage der Steuerung und derer, die dafür verantwortlich sind. Aber ich brauche auch organisatorisch andere Konzepte. Wenn nämlich nur eine Person in der Beratungseinrichtung Online-Beratung macht, dann würde die ja alle Blended Counseling-Fälle abkriegen. Das ist also nicht machbar. Insofern muss es so organisiert sein, dass auch sichergestellt ist, die Ressourcen vor Ort sind vorhanden. Das heißt, wenn ich als Beraterin jemanden in meine Einrichtung einlade, weil diese Person eben auch aus meinem Postleitzahlenbereich kommt und vorbeikommen möchte, dann muss ich auch dafür eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die es eben ermöglicht, dass diese Kontakte dann stattfinden können. Das heißt, ich muss Terminplanung so koordinieren können. Ich brauche ja auch weiterhin die anderen Kanäle. Also ich werde vielleicht viel auch weiterhin face-to-face beraten, wo online gar keine Rolle spielt und umgekehrt. Aber es muss sozusagen gewährleistet sein, dass dieser Wechsel des Settings relativ reibungslos und schnell gelingen kann und dass nicht jedes Mal ein BeraterInnenwechsel initiiert werden muss. Denn das würde eigentlich die Idee von Blended Counseling wieder ein bisschen zerstören, wenn ich sozusagen sagen würde, es gibt auf der einen Seite die Online-BeraterInnen und auf der anderen Seite die Face-to-Face-BeraterInnen und jemand, der bei mir in der Online-Beratung war, kann dann von meiner Kollegin Face-to-Face weiter beraten werden. Da würde ganz viel verloren gehen, was schade wäre, denn wir haben ja Beziehungsaufbau, Auftragsklärung und so weiter vielleicht online schon gemacht und das dann an eine weitere Person zu übergeben, macht eigentlich wenig Sinn und ist natürlich auch für die Ratsuchenden in der Regel nicht besonders angenehm, weil sie dann doch gefühlt vielleicht wieder bei Null anfangen. Also insofern muss es gewährleistet sein, dass eine Person weiter diese Beratung dann auch gestalten kann. Ja, und zuletzt das Thema Qualitätssicherung. Es muss also auch gewährleistet sein, neben all diesen Ausbildungsfaktoren, dass ich Leute gut qualifiziere, dass sie gute Software und gute Hardware zur Verfügung haben, dass dann auch die Qualität der Beratung stimmt. Und das ist natürlich ein Prozess, den man sich über einen längeren Zeitraum auch anschauen muss und wo es darum gehen wird, diese Blended Counseling-Prozesse auszuwerten durch Supervision, durch Intervision, vielleicht auch mal durch eine wissenschaftliche Begleitung, indem man sich genau anschaut, ja, was passiert denn eigentlich? An welcher Stelle bieten wir denn was an? An welcher Stelle suchen denn die Ratsuchenden vielleicht auch die Kanäle für sich aus und was hat das für Auswirkungen auf das Gesamtkonzept unserer Beratungseinrichtung? Denn auch das sollte man sich an der Stelle mal anschauen und überlegen, wie definieren wir eigentlich bei uns Beratung und was heißt das für unsere Haltung als BeraterInnen in unserem spezifischen Beratungskontext? Was ist möglich online, was ist möglich offline, wann initiieren wir was und wie gehen wir damit um? Das ist ein längerer Prozess, auf den sich auch Beratungsstellen, denke ich, einlassen müssen, da miteinander zu reflektieren und genau drauf zu schauen. Wir wissen aus der Forschung inzwischen, dass Blended Counseling echte Chancen bietet und auch wirklich Wirkung zeigt. Ich werde dazu auch ein paar Studien verlinken. Das wurde vor allen Dingen in der Schweiz von der Professorin Martina Hörmann sehr intensiv beforscht, die in unterschiedlichen Projekten zum Thema Blended Counseling im vor allen Dingen Bereich der Suchtberatung, aber auch der Jugendhilfe geforscht hat und festgestellt hat, dass sozusagen die Möglichkeit im Beratungsprozess an einer ganz bestimmten Stelle in den Online-Kontakt zu gehen, auch dazu geführt hat, dass es weniger Beratungsabbrüche und ähnliches gab. Also insofern, da sieht man dann wirklich auch eine Wirkung dieser Form der Beratung und das sollte zumindest zuletzt doch dazu anregen, sich das intensiv zu überlegen, ob nicht Blended Counseling eigentlich das Zukunftsmodell auch für die Beratung ist. Denn die Digitalisierung der sozialen Arbeit und der Beratung wird jetzt ganz, ganz schnell weitergehen. Da bin ich mir sicher. Wir erleben es jetzt sozusagen im Schnelldurchgang und auch vielleicht an vielen Stellen noch nicht besonders reflektiert, weil wir jetzt halt schnelle Nothilfe anbieten und Dinge, die vor wenigen Wochen noch als undenkbar galten, jetzt irgendwie das Normale und das Typische und das Standardisierte fast schon an manchen Stellen werden. Und insofern werden wir uns an irgendeiner Stelle Zeit nehmen müssen, in Ruhe drauf zu schauen und zu sagen, was ist hier eigentlich passiert? Was hat sich bewährt und wie wollen wir jetzt künftig weitermachen? Wie kann also eine digitale Sozialarbeit vernünftig, strukturiert, systematisiert und qualitativ hochwertig angeboten werden? Und was heißt das dann eben für den Bereich der Beratung? Wie können wir da weitere Konzepte entwickeln und auch in Zukunft unsere Ratsuchenden da abholen, wo sie stehen? Und das ist eben genau der Punkt. Die Ratsuchenden stehen nicht mehr nur noch vor dem Fenster unserer Beratungsstelle und warten darauf, dass wir sie reinlassen, sondern sie sind vor allen Dingen eben auch im Netz unterwegs und wir müssen sie da abholen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.